Wenn wir einander begegnen in unserer Kultur, dann fragt man allein aus Anstand: Grüß Gott und wie geht's dir? In Afrika ist das anders. Da fragt man: Wie geht's der Familie? Und heute Morgen mache ich es noch einmal anders. Grüß Gott, ihr lieben Gottesdienstbesucher und ihr zu Hause, wie geht's deinem Glauben? Keine Sorge, ihr müsst jetzt keine Antwort geben. Wahrscheinlich könnten manche jetzt sagen: Diese Woche war gut. Ich bin durchgetragen worden. Ich habe sogar was erlebt mit meinem Jesus. Aber andere würden dann vielleicht etwas kleinlaut werden, weil sie sagen: Das mit dem Glauben, das ist gerade nicht so leicht angesichts meiner Situation. Wie geht's deinem Glauben? Gut, dass uns Gottes Wort hier jetzt ein Stück weit aufhilft, weiterhilft, eine Linie zeigt. Ein kurzer Predigttext aus Lukas 17. Ich habe ihn für mich überschrieben: Wenn kleiner Glaube groß rauskommt. Und um den kleinen und den großen Glauben, da geht's jetzt. Die Apostel baten Jesus, den Herrn: Hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Wie verständlich. Darauf antwortete Jesus: Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und es würde sofort geschehen. Herr, segne dein Wort jetzt an uns allen. Amen. Und wie geht's deinem Glauben? Ich war ja zurückhaltend. Ich hätte noch viel direkter fragen können. Und wie groß ist dein Glaube? Vielleicht so groß? Stattlich? Da geht was. Da kann man was bewegen. Aber wenn es doch nur bei mir so wäre. Oder vielleicht dann doch etwas bescheidener: So groß? Naja, der springt auch, aber macht nicht so viel her. Oder vielleicht so groß? Keine Sorge, ihr müsst nicht zum Optiker. Das ist zu klein fürs Auge auf Entfernung. Ich habe ein Senfkorn hier aufgeklebt. Wenn ihr sehen könnt, dann seid ihr würdig zu beneiden. Minimal, ganz klein. Wie groß ist mein Glaube? So kamen die Jünger. Und ehrlich gesagt, ich kann sie verstehen. Denn manchmal, und ich glaube, da sind einige unter euch mit dabei, wünsche ich mir das. Ach, wäre mein Glaube doch besser. Stärker, fester. Könnte ich das nur immer singen und sagen: Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit. Und fröhlich singen. Aber ich brauche euch nicht erzählen, die anderen Seiten kennen wir alle leider zu gut. Im Bild gesprochen, im Gleichnis gesprochen, wenn der Glaube wie ein Schiff im Sturm damals im See Genezareth treibt und die Jünger angstvoll zu Jesus kommen: Wir gehen unter. Das war ihr ganzer Glaube. Nicht wir werden gerettet, sondern wir gehen unter. Die Jünger kommen zu Jesus. Hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Aber wenn wir genau hineinschauen in die wörtliche Übersetzung, dann lautet die Bitte noch ein bisschen anders. Denn wenn wir fragen, hören: Hilf uns, dass unser Glaube besser wird. Merkt ihr es? Zweimal uns. Hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Es kommt auf uns, auf mich an in dieser Frage. Wörtlich klingt es aber anders. Wir müssten übersetzen, aber es ist sprachlich nicht so glatt. Jesus, lege uns Glauben bei. Und plötzlich ist der Ton ganz anders. Lege uns Glauben bei. Verleihe mir etwas. Nicht uns, sondern deins. Deins für mich. Deins in mir. Deins bei mir. Verleihe uns Glauben. Das ist die richtige Haltung. Und deshalb sind die Jünger mit ihrer Verlegenheit gar nicht so die Problematischen, sondern hier die Klugen. Nicht die Weisen und die Starken, wir haben es gehört in Korinth, sondern was töricht ist, hat Gott erwählt. Jesus, hast du etwas für mich? Und Jesus gibt. Von einem Prediger, der lange in Russland tätig war, habe ich folgende Geschichte gelesen, die mich bewegt hat. Ein Mann in Sibirien, 24 Jahre alt, er muss ins Krankenhaus. Aber die Ärzte, sie bekommen kein Bild. Natürlich Röntgen und MRT, aber es gibt kein ganzheitliches Bild. Sie sind ratlos. Wartezeit. Unruhige Wartezeit. Der Mann liest in der Bibel. Er liest bewusst Jesaja 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Mann sah für sich und seine Krankheit und diese unklare Diagnose keinen Weg. Aber er nahm Gott beim Wort. Und er hat gesagt, Herr, wenn es da steht, dann erwarte und erbitte ich das auch für mich, dass ich heil werde. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Nächste Diagnose. Die Ärzte tuscheln und sagen es dann auch, sie haben keine Erklärung. Plötzlich ist der Befund gut. Der Mann berichtet ihnen, dass er ein Beter ist, aber die schütteln nur den Kopf. Keiner glaubt ihm. Zufall, sagen sie, kommt manchmal vor in der Medizin. Am nächsten Sonntag geht er zum Gottesdienst und das behält er nicht für sich. Nimmt seinen Pastor zur Seite und sagt, ich lese die Bibel. Ich glaube alles, was da steht und ich tue, was die Bibel sagt. Und zwar sofort und ganz. Ich habe geschluckt und gestaunt und gedacht, so wollte ich es auch gern haben. Ich nehme die Bibel und lese, was da steht, tue, was sie sagt, und zwar sofort und ganz. So sieht Glaube aus. Ja, so müsste man glauben. Solche Geschichten müssten wir erleben. Ob unser Glaube denn größer wird? Die Jünger sind mir ein Vorbild. Sie gestehen ein, was ihnen fehlt. Und das ist manchmal unsere Not. Wir versuchen zu verdecken, was uns fehlt. Wir versuchen, den anderen zu verbergen, wo wir schwach sind. Die Form muss doch stimmen und der Anschein doch gut sein. Grundehrlich kommen sie. Die eigentlich Profis sein müssen, denn stellt euch doch vor, über Monate, vielleicht schon Jahre, bei Jesus an den Lippen gehangen. Wenn einer weiß, wie Glaube geht, dann müssen es die sein. Haben die vielleicht im Unterricht nicht aufgepasst? Haben die vielleicht bei der letzten Predigt geschlafen? Die Frage ist auf der einen Seite kein Ruhmeszeichen für die Jünger, aber ein Rettungswort für die Jünger. Wir brauchen Glauben. Die Jünger, die richtige Haltung. Das schreibe ich mir fest. Die Jünger in der richtigen Haltung. Sie wissen, Glaube ist ein Geschenk. Ich kann sie nicht mit Trachees dreimal täglich nehmen. Ich kann sie auch nicht durch fleißige Übung irgendwie antrainieren und am Schluss bestehe ich ein Examen, weil ich eben gut gelernt habe. Glaube, das bekomme ich geschenkt. Aber nicht einmal für allemal, sondern Tag für Tag. So wie wir die Sonne geschenkt bekommen. Heute Morgen aufgestanden, ich habe mich gefreut, was für ein herrlicher Sonntag. Aber keiner von uns kann den Sonnenschein von heute einfrieren oder eindünsten oder haltbar machen. Wir warten darauf, dass die Sonne wiederkommt. Und sie kommt. Gottes Treue versprechen. So ist es mit Glauben auch. Nicht auf Vorrat, aber immer in Erwartung, dass er schenkt. Und wenn dann die Sonne des Glaubens verdunkelt ist und die Wolken davor, dann weiß sogar ein Kindergartenkind schon, die Sonne ist nicht verschwunden, sie ist nur verdeckt. Die Sonne ist immer noch da. Ein schönes Bild für Glaube, weil es diese Zeiten der Bewölkung und der dunklen Wolken zu oft gibt. Und dann darf ich mir sagen lassen, die Sonne des Glaubens, mein Herr Jesus, ist nicht verschwunden. Er ist vielleicht verdeckt. Aber dann hilft der Wochenspruch, dieses Sorgenwerfgebot. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Glaube also, halten wir das als erstes fest, ist nichts etwas Trainierbares, etwas Substanzielles. Vielleicht könnten wir die Bitte der Jünger umformulieren und dann trifft sie fast noch besser. Nicht stärke uns den Glauben, sondern Herr, lass uns abhängiger werden von dir. Genau das ist Glaube. Abhängig sein von meinem Herrn. Herr, lass mich abhängiger sein von dir. Die Jünger in der richtigen Haltung. Schauen wir weiter, ein zweites. Das Senfkorn, die richtige Größe. Jetzt könntet ihr natürlich sofort widersprechen und sagen, richtige Größe, ein Senfkorn, 70 Körner ergeben durchschnittlich 1 Gramm. Das macht doch nichts. Das kann man doch vergessen. So geht's doch nicht. Aber Jesus nimmt ganz bewusst und provokativ dieses damals eins der kleinsten Samenkörner und hält sie den Jüngern innerlich vor Augen. Wisst ihr, will er sagen? Was aussehen mag wie ein stabiler Glaube, vorzeigbar. Was ist drin? Luft. Der einzige Vorteil, etwas mehr Luft und dadurch entsteht Druck. Aber es ist Luft drin. Und wenn die anderen kommen und sagen, dann nehmen wir es doch 2. Sieht schön aus, starke Farbe. Auch da wissen wir, nichts anderes als Luft ist drin. Etwas stark in Form gehalten. Aber dann nehmen wir das Senfkorn und was ist drin? Energie. Wachstum. Neudeutsch Potenzial. Da ist keine Luft drin. Da ist eine neue Staude drin, die bis zu 3 Meter groß wird. Und plötzlich spüren wir, es geht also nicht um die Größe, das Volumen, das Vorzeigbare. Es geht um den Kern, die Füllung. Das Senfkorn, genau die richtige Größe. Deshalb können wir nicht über den Glauben verfügen, sondern Glaube wird uns verliehen. Ganz klein, häppchenweise, manchmal minimal, aber mit einer ganz großen Kraft. Paulus kann später einmal vom Dynamit des Evangeliums sprechen. So ein Samenkorn zur rechten Zeit explodiert förmlich. Aber dieser Glaube ist eben an die Voraussetzung gebunden, dass er eingebettet wird. Wetterbedingungen da sind, wir Gartenbauer wissen das, mehr oder weniger gut. Das wächst nicht von alleine. Und aufgeklebt bleibt dieses Senfkorn minimal. Aber dieser kleine Glaube, eingebettet in den großen Gott, der verändert was. Und spürt ihr es? Jesus fragt nicht nach dem Potenzial bei den Jüngern. Petrus, wie ist es mit deinem Bekenntnis? Johannes, wie ist es mit deiner Liebe? Thomas, wie ist es mit deinem Glauben? Sondern Jesus lädt ein, dass wir uns einbetten in den großen Herrn. Ihr kennt das Zitat. Das passt hier so gut. Es geht nicht um den großen Glauben, sondern um den Glauben an den großen Gott. Und plötzlich kann mein Glaube minimalst sein, Senfkorn klein. Es reicht aus, dass der große Gott sich bitten lässt. Das Senfkorn gerade richtig. Ein drittes noch, die Baumversetzung, das ist also wirklich nicht zu glauben. Was will Jesus eigentlich mit diesem Bild sagen? Was soll das? Klingt für unsere Ohren eigenartig. Aber für damalige Zeiten vielleicht leichter zu verstehen. Maulbeerbaum, wir würden in unseren Breiten eher von einem Apfel- oder einem Birnenbaum schwätzen und denken und wissen, dass das, was man oben als Krone sieht, ähnlich spiegelbildlich von der Menge unten im Boden als Wurzelwerk ist. Da geht nichts. Ein Bild für stabile Festigkeit. Und da sie damals keine Möglichkeiten hatten, mit Kran oder mit Zugmaschinen nachzuhelfen, war ein gepflanzter Baum wirklich gepflanzt. Unverpflanzbar. Je größer, desto fester. Jesus geht ins Extrem, fordert die Jünger und uns heraus. Was für uns unmöglich ist, wo wir sofort ablehnen würden und weiterblättern, er kann. Und wir sind wieder beim großen Gott. Baumversetzung möglich von ihm. Bergeverschiebung, so ist das vergleichbare Wort im Matthäusevangelium, möglich bei ihm. Und vielleicht denken wir da nicht nur an die Felsmassive eines Alpenzugs, sondern denken auch an die Berge meiner Kümmernisse und den Berg meiner Trauer, den Berg der Frustration, der Enttäuschung, des zu kurz gekommen Seins. Auch die unsichtbaren Berge versetzbar bei ihm. Jesus kann verschieben. Bin ich Bäumeverpflanzer? Nein, er. Bin ich Bergeverschieber? Nein, er. Wo wir an uns meinen, wir müssten das können und üben, wir werden immer scheitern. Er macht's. Er kann's. Wenn man früher auf dem Land unterwegs war, dann konnte es vorkommen, dass irgendein Älterer oder eine Ältere aus dem Dorf die Kinder springen sah und nicht mehr genau zuordnen konnte, wer ist denn der Wer? Wer ist denn die Bertha und wer ist die Emma, wer ist der Karl und wer ist der Friedrich? Wenn die Kinder auf der Gasse gespielt haben. Und dann riefen die Alten nicht, wie heißt du? Sondern dann fragte man, und wem kehrst du? Ich bin der Jung vom Brunnermeier, weil der Meier am Brunner gewohnt hat. Und wem kehrst du? Berge versetzender Glaube beginnt mit, ich gehöre dir, mein Gott. Er kann entwurzeln, Verbauungen auflösen und Riegel lösen. Schließlich eine Frage, und die nehme ich mit und ich mute sie euch einfach auch zu. Bist du ein Senfkorn-Apostel? Wie ich drauf komme? Jesus hat sie alle auserwählt, die 12. Da heißt es doch, die Apostel kamen zu Jesus und fragten ihn. Er hat sie berufen. Aber es waren nicht die Stars mit den teuren Transfers, wie man in der Fußball-Champions League liest. Es waren die schlichten Fischer vom Obersee. Und es waren die unbeliebten Zöllner von der Stadtmauer, dort am Tor. Das Entscheidende bei der Qualität begann nicht mit dem, was die Jünger mitbringen. Es waren Senfkornapostel, mehr nicht. Aber das Entscheidende war, es waren Apostel mit Lebensverbindung. Apostel waren sie, Direktgesandte von Jesus. Und das macht sie wertvoll. Herr, lehre uns, mehre uns den Glauben. Das heißt, schau nicht auf dich, schau nach außen. Du bist Senfkornapostel. In deine Kleinheit legt Gott großes Potenzial. In deine Schwachheit, mit der hat er etwas Großes vor. Deine kleine Treue schreckt ihn nicht, sondern er füllt deinen Mangel auf. Sind wir Senfkornapostel? Paul Gerhard ist für mich so einer. Am Schluss war wirklich nicht viel übrig. Die Geschichtsbücher sagen, dass er verwitwet starb und dass von den vielen Kindern außer einem alle genommen worden sind. Dem kann er in seinem Testament schreiben, dass er eigentlich nicht viel weitergeben kann. Kaum Materielles, fast nichts Bares. Er notiert in seinem Testament, was er ihm vielleicht noch weitergeben kann, ist hoffentlich einen guten Ruf und ein anständiges Wesen fürs Leben. Mehr nicht. Senfkorn. Aber ein Apostel. Einer, der sich gebrauchen hat lassen. Und einer, der vielen zum Segen wurde. Einer, der das, was er durchbuchstabiert hat. Und wie oft hat dieser Liederdichter vielleicht gesungen und gebetet und gefleht und geseufzt. Herr, stärke mir den Glauben. Wie viel Glaubenskraft durfte er weitergeben? Wo ist mein Platz als Senfkornapostel? Es braucht nicht mehr. Es braucht nur, dass sich senden lassen. Gehen wir, geh doch mit in diese neue Woche. Wir sind gesandt. Nicht wegen unserer Größe, sondern wegen seinen Möglichkeiten. Amen.